Vielen Dank. Hallo? Ja. Jetzt habe ich zwei. Wir sind jetzt schon mehrmals über den authentischen Zeitzeugen oder die Authentizität, die der Zeitzeuge vermittelt, gestolpert, ein bisschen auch über das Wort selbst. Das haben natürlich, also die Authentizität und den Umgang damit haben wir Historiker ja auch nicht erfunden. Die Kulturanthropologen beschäftigen sich da schon wesentlich länger mit und von denen habe ich auch gelernt, und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar, dass die das schon lange nur noch das A-Wort nennen, weil es kaum auszusprechen ist, und sich eben sagen, das ist nichts, was jemand hat, sondern was zugeschrieben wird von denjenigen, also von den Rezipienten. Und deswegen ist es natürlich auch dann schwierig zu sagen, ist jetzt jemand authentisch oder nicht. Das liegt sozusagen an mir, ob ich dem das zuschreibe. Und da wäre nochmal die Frage jetzt wirklich, eine Runde würde ich noch hier auf dem Podium lassen mit ganz kurzen Antworten vielleicht. Und dann können Sie sich aber jetzt parallel auch schon mal Ihre Fragen überlegen, wenn Sie keine haben. Ich habe noch eine ganze Reihe hier aufgeschrieben. Die Frage eben, wie man denn jetzt konkret auch in Bezug auf den Beutelsbacher Konsens den Zeitzeugen einsetzt, ihm versucht, seine Authentizität zu lassen, was wahrscheinlich eine Möglichkeit ist, wenn er wirklich ganz spontan reagiert, wie dein Beispiel gerade war mit dem Zeitzeugen, oder aber wenn er bereits zum 50. Mal diese Führung macht und ihm dann etwas wahrscheinlich Authentisches vielleicht verloren gegangen ist, wenn es ihm vom Außen weiter zugeschrieben wird, aber vielleicht auch nicht. Also da ist die Frage, wie man dieses Authentische noch bewahrt, aber gleichzeitig auch die Funktionen da nicht sowas wie der Multiperspektivität oder eben des Überwältigungsverbots, Gebots, auch mit einbehält. Also das, ich frage mich immer, wie kann ein Zeitzeuge zum Beispiel Multiperspektivität vermitteln? Das wird sich letztendlich auch nicht machen lassen. Aber wie kann, jetzt direkt die Frage an Sie, jemand noch authentisch sein, der das zum 50., 60. Mal macht?
Ja, dieser Begriff ist in der Tat etwas abgegriffen sozusagen. Und ich bedauere sehr, dass das sozusagen in dieser Konzentration jetzt hier diskutiert wird. Ich benutze den, wir in Hohenschönhausen benutzen den einfach nur, um deutlich zu machen, dass Zeitzeugen eben Menschen sind, die auf gewissermaßen anderen Wege dazu gekommen sind, sich als als Referentin gewissermaßen in einer Gedenkstätte zu betätigen. Und was das Authentische ist, das ist sozusagen das persönliche Element, was sie mit einbringen, was eben ein Historiker nicht hat, es sei denn, er hat es irgendwie sich angelesen oder gehört. Und dieses persönliche Element, das ist, denke ich, auch nach 60 Führungen noch erhalten und kann entsprechend als Ergänzung zu dem Sachwissen, was er gleichzeitig transportiert, immer hinzugefügt werden. Und das ist auch eine für junge Leute in besonderer Weise wichtige Form des, ich finde den Begriff gar nicht so seltsam und auch gar nicht falsch, Geschichte lebendig werden zu lassen. Es ist auch, denke ich, nicht so, dass wir weder in der Schule noch bei den Gedenkstättenbesuchern sozusagen zu hohe Standards annehmen dürfen und auch nicht davon ausgehen können, dass der Besuch einmal in der Gedenkstätte sozusagen sämtliche Regeln des korrekten historischen Arbeitens und des historischen Verständnisses schon legt. Ich warne davor allzu großen Erwartungen, würde ich denken. Es geht doch eher darum, dass die große Zahl der Schülerinnen und Schüler, die zu uns kommen, im Grunde ein geringes Interesse an dem haben, was Geschichte transportiert. Und ich, nach meinen Erfahrungen halt, und ich stütze mich wesentlich auf die Erfahrungen sowohl in Hohenschönhausen als auch in meiner Tätigkeit als Lehrer, nach meinen Erfahrungen sind solche persönlichen Zugänge zu bestimmten historischen Ereignissen ausgesprochen motivierend und können dazu führen, sie müssen es nicht, aber sie können dazu führen und sie führen dazu, bei einer größeren Zahl von Zuhörern, sich mit einer Thematik intensiver zu beschäftigen. Sie öffnen gewissermaßen Türen. In Hohenschönhausen werden Türen für die intensivere Auseinandersetzung mit der DDR geöffnet. Jedem bleibt es dann selbst überlassen, wie er den Raum dahinter bearbeitet und beschreitet. Sind es Schüler, hängt es natürlich ganz wesentlich davon zusammen, wie die Kollegen das machen. Und wir unterstellen natürlich bei allen Lehrern, die zu uns kommen, dass sie sowohl vorbereiten als auch vor allem nachbereiten und damit natürlich den Aspekt der Multiperspektivität berücksichtigen. Wir in Hohenschönhausen, das würde jetzt zu weit führen, aber der Beutelsbacher Konsens ist doch in der Tat noch ein besonderes Diskussionsthema. Das können wir vielleicht in der nächsten Runde nochmal versuchen zu vertiefen. Wir haben nicht unbedingt den Anspruch, während der Führung multiperspektivisch zu arbeiten. Ich finde, das geht nicht und das ist auch nicht sinnvoll, das zu tun.
Gleich übergehen, nachbereiten, vorbereiten, das wären dann sozusagen die Materialien, die zum Beispiel bei euch erstellt sind. Oder könnte man sich das vorstellen, dass man da zusammenarbeitet?
Das wäre ein Eingriff in die Gestaltung des Geschichtsunterrichts durch den Lehrer. Ich kann dem Lehrer nicht, wir können nicht sagen, bitte bereiten Sie mit den Materialien von Landesbeauftragten Ihre Veranstaltung vor oder nach. Meine Beobachtung ist, dass auch Lehrer, selbst Lehrer, die Seminarleiter sind, die also selber Lehrer ausbilden, durchaus ein Feedback geben, wenn man ihnen Zeitzeugen vermittelt auf ihren Wunsch. Und wir passen uns da, glaube ich, auch alle in der Praxis den Rahmenbedingungen an. Sprich, wenn es ein Projekttag ist, dann gehen da 5 verschiedene Zeitzeugen hin für die Doppelstunde und man hat wenig Einfluss auf Vor- und Nachbereitung. Und dass selbst sozusagen Lehrer, die Didaktik vermitteln, rückmelden, der Zeitzeuge war aber nicht so gut, das war so schwer verständlich. Und also wir hatten eine viel schönere Zeitzeugin, die ist selber Gymnasiallehrerin gewesen und die könnte so richtig gut erzählen, was es hieß, ein Kind im Nationalsozialismus zu sein, weil sozusagen, da war schon die runde Erzählung da, die man übernehmen sollte. Sagt eine Lehrerin, die selber Referendare ausbildet. Ein Punkt, den ich daran festmachen will, ist, wenn wir immer sprechen von dem Konstruktcharakter von Geschichte, gestern gelabelt, ist ja Common Sense, beziehen wir uns auf eine Denkfigur, die für uns identitätsstiftend ist, die uns einer Gruppe zuordnet. Wenn jemand dieses geschichtstheoretische Position bestätigt, hat das eine affirmative Funktion in unseren Kreisen. Von einem Schüler erwarte ich, dass er durch das Einnehmen einer solchen geschichtstheoretischen Position sich distanziert von dem Geschichtsbild, was ihm in Medien vermittelt wird, sich auf dieser sozusagen theoretischen Ebene distanziert von der Geschichtsauffassung, die Eltern vermitteln. Gar nicht inhaltlich, sondern allein im Denken darüber, was Geschichte machen kann. Er wird mich immer konfrontiert mit Geschichte ist, wie es früher nun mal war. Das heißt, wir erwarten eigentlich, dass er auf der Metaebene und auf der Inhaltsebene so einen dekonstruierenden, hinterfragenden Prozess vollzieht. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Das ist der Punkt. Ein anderer Punkt noch, Zeitzeugen und Beutelsbacher Konsens. In einer Schule, in der ein Zeitzeuge also sehr klare Botschaften vermittelt hat, rief mich hinterher die Lehrerin an, jetzt wollen die einen Funktionär sprechen aus der DDR. Die haben gesagt, das müssen wir jetzt auch noch hören. Wunderbar. Die haben sich jetzt selber die andere Perspektive reingeholt. Klasse, besser kann es doch nicht laufen. Und ein Punkt, den ich noch machen will, bezüglich auf den Beutelsbacher Konsens, das ist mir gestern noch mal bei der Diskussion darüber, ob der Zeitzeuge eine moralische Figur ist, durch den Kopf gegangen. Das sind ja 3 Punkte. Das Kontroversitätsgebot und das Überwältigungsverbot, das geht uns immer glatt runter. Und der 3. Punkt ist diese Orientierung an Interessen von Schülern. Und damit ist nicht gemeint, jetzt so, wir sollen ihnen was erzählen, was sie interessiert, sondern sie sollen ihre Interessen als politische Akteure erkennen durch die Beschäftigung mit Geschichte. Und ich glaube, das Erkennen, also das überhaupt Formulieren, was ich will, kommt vor dem drüber nachdenken, was ich darf und soll, kommt vor der Moral. Das heißt, wenn ich in der Begegnung mit einem Zeitzeugen drüber nachdenke, will ich eigentlich mal Karriere haben, ich will es gut haben, ich will bequem leben, ich will verdammtermaßen nicht immer ein Außenseiter sein, ist das ja ein erster Schritt, den ich gehen kann. Und dann im nächsten Schritt darüber nachdenken, was sind denn die moralischen Implikationen, je nach den Rahmenbedingungen, in denen ich lebe.
Ja. Vielen Dank. Dann ist die Schlüsselfigur im Prinzip zwischen den Schülern und den Gedenkstätten oder den Materialien der Lehrer. Da wird er wahrscheinlich auf diese Funktion sehr gut vorbereitet. Und dafür ist das Lisum dann da. Ja?
Vielen Dank für den schwarzen Peter. Ja, also ich nehme jetzt mal die Freiheit, noch mal ein klein wenig von deiner Frage abzuweichen, weil es mich ein wenig juckt. Carsten Harfst hat von der nachhaltigen Wirkung der Bildungsarbeit in der Gedenkstätte Hohenschönhausen gesprochen. Frage ist, nachhaltig in welcher Hinsicht? Und er hat von der Doppelqualifikation der Zeitzeugen dort gesprochen, die eben nicht nur Zeitzeugen sind, sondern eben auch Experten. Und da beginnt offen gestanden für mich das große Problem. Es gibt eine ganze Reihe von empirischen Untersuchungen über den Geschichtsunterricht und die haben immer wieder ein ähnliches Ergebnis. 2010 gab es eine Untersuchung über das Abitur in Nordrhein-Westfalen. Da wurden die Klausuren untersucht und ein Ergebnis von vielen war, die Schülerinnen und Schüler haben keine klare begriffliche Unterscheidung zwischen Quelle und Darstellung. Es gibt eine Untersuchung von Bode von Borries von 2005. Der kommt zu dem Ergebnis, die Schülerinnen und Schüler halten Quellen für objektiv, wahr und echt und Interpretationen der Quellen für subjektiv, ideologisch und so weiter und so fort. Oder eine Aussage von 2003, der Quellenbegriff ist bei jüngeren Schülern noch kaum, bei den Älteren weitgehend oberflächlich abgebildet. So, das heißt also, wir haben ein echtes Defizit und eines der oberen Ziele eines Geschichtsunterrichtes ist es eben auch deutlich zu machen, es gibt Quellen aus der Vergangenheit und es gibt Interpretation dieser Quellen in der Gegenwart. Und dieses Ziel verfehlen wir offensichtlich. Und jetzt kommen wir in die Situation, dass eine Schulklasse an einen außerschulischen Lernort kommt und begegnet dort erstens einem Zeitzeugen, aber der nicht nur Zeitzeuge ist, sondern er ist zugleich Experte. Das heißt, er nimmt in der Tat eine Doppelqualifikation ein und vermischt in der eigenen Position diese beiden erkenntnistheoretisch unterschiedlichen Positionen. Und das finde ich ausgesprochen kontraproduktiv und hinsichtlich eines historischen Lernens offen gestanden eher schädlich.
Ich würde gerne Sie jetzt schon mal ermutigen, Fragen zu stellen oder sich dafür zu melden. Ich schreibe mir das schon mal auf. Und während ich mir das aufschreibe...
Ja, vielen Dank. Also da möchte ich doch ein wenig widersprechen, lieber Christoph. Im Idealfall trennen unsere Zeitzeugen sehr klar zwischen der Sachinformation und ihrer persönlichen Geschichte. Das machen nicht alle so, das ist ganz klar. Aber die, mit denen wir bevorzugt zusammenarbeiten, erläutern das Haftregime im Knast und schieben dann entweder in der Regel danach, weil wir ja in unseren Projekttagen auch deutlich mehr Zeit haben, ihre persönlichen Erfahrungen und ihre persönliche Betroffenheit nach. Insofern ist das eine klare Trennung, denke ich. Und deine Klage über die mangelnde Fähigkeit von Schülerinnen und Schülern, Quellen und Darstellungen zu unterscheiden, ich denke, das kann man nicht den Gedenkstätten in die Schuhe schieben. Das ist eine Frage der Unterrichtsqualität. Wie arbeitet der Lehrer? Und wir wissen aus der Praxis natürlich auch, dass es wahrscheinlich immer eine gewisse Zahl von Schülerinnen und Schülern geben wird, die auch beim Abitur diese Unterscheidung nicht kennen. Es ist eine Frage der Befähigung, auch der Befähigung, sage ich, und nicht nur der Unterrichtsqualität und der Methode, mit der man arbeitet.
Vielen Dank. Ich denke, es könnte jetzt hier auch zum Dialog kommen, aber wir wollen das nicht weiter fortführen, sondern Sie jetzt einbinden. Ich hätte gerne die Dame in dem... Ja, Sie. Bitte?
Ach so. Sie müssen sich entwenden.
Vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Herrn Harfst. Es sind einige Begriffe, die bei Ihnen gefallen sind. Die Nachhaltigkeit ist so eine Geschichte. Ein anderer, die Attraktivität der Gedenkstätte Hohenschönhausen, womit ich ein sehr, sehr starkes Problem habe. Attraktivität und Zeitzeugen wenn wir das zusammenbringen und ich mich fragen muss, wie kann ein Zeitzeuge attraktiv für meine Gedenkstätte arbeiten, welche Implikationen hat das? Also was macht es attraktiv? Ist es die besonders überwältigende? Ist es die dann nur noch die Schockgeschichte? Wie ist es dann aber mit den subtileren, schwer vielleicht gar nicht für Schüler zu vermittelnden anderen Aspekten oder anderen Haftschicksalen? Also das ist etwas, wo ich finde, das sollte nicht der pädagogisch nicht der Anspruch sein, den Zeitzeugen attraktiv zu machen, aber ich hoffe einfach, dass ich Sie da missverstanden habe. Und dann habe ich eine ganz konkrete Frage. Es gibt, die sind zumindest denjenigen, die in der Gedenkstättenarbeit tätig sind, sehr, sehr viele Probleme mit den Zeitzeugenführungen vor allem, die nun durch die pädagogische Arbeit, die auch bekannt sind, die durch die pädagogische Arbeit nun scheinbar aufgefangen werden. Aber wird getrennt zwischen pädagogischer Arbeit für Projekte oder gibt es den, wirken Sie auch, und dann möchte ich konkret wissen, wie, wirken Sie in Hinsicht auf bestimmte Normen oder Ansprüche auf die Zeitzeugen, die also die meisten der Schüler abkriegen, also bei den Führungen? Welche, also wird es einfach eine bessere Normierung vielleicht geben oder eine Pädagogisierung?
Ja. Ja. Vielen Dank. Vielleicht, wenn Sie, ich finde das immer ganz schön, wenn Sie ganz kurz sagen, wer Sie sind oder wo, das, damit das Interesse noch mal ein bisschen deutlich wird.
Kerstin Lorenz von der Gedenkstelle Lindenstraße.
Vielen Dank. Sie können das Mikrofon direkt eins weitergeben an den Herrn. Sie hatten ja, wir hatten heute Morgen im Workshop schon miteinander gesprochen. Sie sind ja auch Zeitzeuge aus Hohenschönhausen. Das passt jetzt vielleicht ganz gut.
Ja, nicht aus der Gedenkstätte Hohenschönhausen, sondern aus Hohenschönhausen als ehemaliger Inhaftierter. Das will ich deutlich sagen. Aber ich habe 2 Jahre in Hohenschönhausen als Besucherreferent arbeiten dürfen. Aber vielleicht noch ein Satz zum Beutelsbacher Konsens. Also ich stamme aus der Generation, die in dieser Zeit das Geschäft der politischen Bildungsarbeit gelernt hat und mit diesen Voraussetzungen in die Gedenkstätte Hohenschönhausen gekommen bin. Deshalb habe ich also auch eine etwas andere Arbeitsweise gehabt. Ich möchte an der Stelle vielleicht nur einen Aspekt sagen. Also die Frage, wie man regelmäßig Führung machen kann und dabei authentisch bleibt, das geht. Und zwar geht es unter der Bedingung, dass man die eigenen Veränderungen, die man dadurch, die man erlebt, weil man dort Führung macht, in die Führung einbezieht. Und das geht vor allen Dingen dann, wenn man die Gruppen, wenn man in einen Kommunikationsprozess mit den Gruppen ist, das heißt Räume in der Führung lässt, dass Gespräche stattfinden können. Also ich habe die Führung so gestaltet, dass ich je nach Gruppe 6 bis 8 Plätze hatte, an denen ich stehen geblieben bin und wo dann solche Gespräche geführt wurden, die eben auch die Lebenssituation der zu führenden.
Ein bisschen kürzer fassen?
Die Lebenssituation der zu führenden einbezogen hat. Ich fand das eine sehr gute Möglichkeit, aber das passte nicht so in das vorhandene Konzept der Gedenkstätte Hohenschönhausen, so wie es jetzt ist. Und ich will noch was zu dem Film sagen. Es sind von einigen Lehrern, ich will das nicht übertreiben, aber auch von einer ganzen Reihe von Lehrern Beschwerden über den Film gekommen, der in Hohenschönhausen gezeigt wurde. Die krasseste Äußerung war, das ist ein Propagandafilm, der in der Goebbels-Art gemacht ist. Ich halte diesen Film für weit außerhalb des Überwältigungsverbotes und hatte immer Schwierigkeiten, nach dem Film der Gruppe überhaupt die Ohren wieder zu öffnen, dafür, dass sie bereit waren, mich mit meiner Stimme aufzunehmen, weil die so voll waren von dem Film, dass das eine ganz schwierige Sache war.
Vielen Dank, das war jetzt eher ein Kommentar, aber vielleicht, dass Sie einmal ganz kurz schon mal reagieren.
Ja, also Sie haben in der Tat missverstanden, was ich mit Attraktivität meinte. Es ist also nur ein Begriff, der versucht zu erklären, warum so viele Menschen nach Hohenschönhausen kommen. Was anderes meine ich damit nicht. Was jetzt das Einwirken auf die Führung anbelangt, Es ist gerade beschrieben worden, wie wir das im Idealfall uns vorstellen. Nicht? Und soweit ich den Überblick habe, da muss ich dir widersprechen, ist das eigentlich das Prinzip aller Zeitzeugen, aller Referenten, dass sie Gesprächsraum lassen, dass sie sozusagen zum Gespräch auffordern, wobei die das unterschiedlich können, das ist keine Frage. Also es gibt natürlich weniger gute und es gibt ganz gute und hervorragende. Und das merkt man natürlich auch in der Nachfrage nach bestimmten Referenten. Daran wird dann deutlich, wer am besten ankommt und wer sozusagen am intensivsten wirkt. Ankommt ist wieder so ein missverständlicher Begriff, also wer am intensivsten wirkt. Ich darf dann noch ganz kurz was, auch auf den Beutelsbacher Konsens Bezug genommen ist, dazu was sagen. Unsere Beobachtung ist es zum Beispiel, dass das mit dem Überwältigen eigentlich gar nicht das zentrale Problem ist, weil sich Schüler von heute kaum noch überwältigen lassen. Sollte der Versuch gestartet werden, reagieren sie mit Abschalten oder sogar mit Ironie oder mit, ich sage es etwas zugespitzt, Hohngelächter. Die Zeitzeugen, die effektivste im Sinne von Information, im Sinne von Transport von Sachinformationen und Problembewusstsein produzieren, das sind diejenigen, die distanziert, reflektiert und sozusagen in aller Gelassenheit und Ruhe von dem zu berichten haben, worüber sie berichten wollen. Das ist unsere ganz eindringliche Erfahrung.
Dankeschön. Ich muss leider Gottes immer mein Mikro wieder aus der Hand geben. Ich würde jetzt gerne Frau Bertram das Wort geben.
Vielen Dank. Ich wollte auf zwei Punkte noch mal aufmerksam machen. Einmal, Herr Hamann, haben Sie mir so aus dem Herzen gesprochen, bei dem, dass die Schüler diese Unterscheidung von Quelle und Darstellung, dass es ihnen einfach nicht klar ist. Wir denken, es ist doch logisch, das macht man von der 6. Klasse an, aber es ist einfach nicht festgesetzt in den Köpfen der Schüler. Damit bin ich in meine Unterrichtseinheit auch eingestiegen und habe den Eindruck, oder ich denke, man kann das gerade am Zeitzeugen so schön klar machen, der ja so ein Zwischenprodukt von beidem ist, der beides hat, kann man diese beiden Kategorien wunderbar schärfen. Der ist da wirklich eine Chance, um dieses Lernen der Kategorien auch zu ermöglichen. Das war das eine. Zum anderen die Frage, wie kann man jetzt, die Lehrer haben jetzt den Job, die haben nämlich eigentlich den schwarzen Peter, so einen Besuch gut vorzubereiten oder eine Befragung gut vorzubereiten und nachzubereiten. Lehrer haben aber viel zu tun und die machen nicht nur Geschichte, die haben andere Fächer und haben auch viele Korrekturen. Ich würde sagen, also ob es jetzt die Behörde für die Stasi-Unterlagen ist oder ob es das LISUM ist, wäre es nicht, oder ob es die Gedenkstätte selber ist, wäre es nicht eine Möglichkeit, Materialien zusammenzustellen, bezogen auf den jeweiligen Gedenkort für die Vor- und für die Nachbereitung, in der Vorbereitung zum Beispiel diesen Quellendarstellungsbegriff thematisieren, diskutieren, Informationen zu dem Gedenkort wie auch zu dem Zeitzeugen, der führen wird, zu geben, zu Fragen anzuregen und für die Nachbereitung die Metadiskussion auch aufzumachen mit Materialien, die zu dem Ort passen. Beim Jugendwerk Hof Torgau, darüber haben wir gerade in der Pause gesprochen, wäre es ja eine Idee, diese ganz aktuelle Diskussion, die im letzten Jahr aufkochte, dass ein DDR-Fürsorger dann als in einem heutigen Standardwerk der Sozialpädagogik den Jugendwerkhof oder die Jugendhilfe der DDR sehr beschönigend darstellen darf. Also das wirkt bis in die Gegenwart hinein. Bei Hohenschönhausen könnte man diese Diskussion auch aufmachen, dürfen Zeitzeugen führen oder andere Perspektiven gegenüberstellen oder das Ganze also nochmal auf eine Metaebene führen, wobei diese Materialien den Lehrern auch zusammengestellt werden müssten, denn die sind in diesen Themen nicht so drin und bräuchten da Unterstützung. Und da, finde ich, pusht man ihnen nicht ins Handwerk. Als Angebot, um es gut vor- und nachzubereiten, wäre das bestimmt, würden Sie es bestimmt gerne nutzen.
Mhm. Vielen Dank. Frau Klevin? Würden Sie das gerne nutzen? Nein, Sie müssen da nicht direkt drauf reagieren.
Auch ich habe eine Frage an den Kollegen in Hohenschönhausen, weil ich war ganz irritiert von Ihrer Aussage, dass Sie gar keinen Anspruch darauf haben, multiperspektivisch in Ihren Rundgängen zu sein. Hätte ich jetzt ganz gerne noch ein paar Informationen, was das Gegenteil sein soll und wie das überhaupt gehen kann. Also das ist mir jetzt wirklich relativ rätselhaft. Und ich habe eine zweite Frage, weil ich jetzt auch noch die Ausführungen von gestern Nachmittag von Herrn Trubisch-Lüttke vor Augen habe, weil mich das wirklich sehr bewegt. Also das ist ja gar nicht die Frage, Frau Zündorf, wie es nach der 50. Führung sich verhält mit den Zeitzeugen, sondern faktisch ist es so, dass mehrere Zeitzeugen bis zu 80 Führungen im Monat machen über viele Jahre. Also es wäre einfach die Frage, wie ist man eigentlich nach der 10.000. Führung konditioniert? Und da hatte ich die Frage, weil wir das nämlich auch leider in Bautzen, muss ich wirklich zugeben, auch vielleicht manchmal zu sehr außer Acht gelassen haben. Dürfen wir überhaupt traumatisch geschädigte Menschen einsetzen? Also ich bin wahrscheinlich auch gar nicht immer in der Lage, das zu erkennen. Das maße ich mir gar nicht an. Aber es gibt ja so ein paar Fälle, wo es ganz bekannt ist, dass 5, 6 sehr präsente Zeitzeugen auch nach wie vor in Behandlung sind, die in Hohenschönhausen auch bei Ihnen arbeiten. Also gibt es da auch eigentlich Überlegungen, also so eine Fürsorge überhaupt für die Häftlinge?
Vielen Dank. Ich würde noch gerne weiter sammeln. Das sind ja auch nicht alles Fragen, sondern auch Anmerkungen. Und jetzt einmal an Christian Ernst oder an den Kollegen dort. Das nahm ich nicht.
Guten Tag, Jakob Panzner von Zeitfeil. Herr Harfs, ich arbeite seit 2 Jahren als Führer von Bildungsfahrten nach Berlin, also meistens Klassen aus NRW, und habe da im zweistelligen Bereich schon die normalen Führungen durch Hohenschönhausen mitgemacht. Und es sah für mich immer so aus, dass der Film obligatorisch inzwischen vorher ist. Ich habe die Ausstellung, glaube ich, noch nie gesehen, aber auch selten Zeit dafür, die es ja noch gibt im Dokumentationszentrum oder mal gab. Und ich wollte einfach kurz nachfragen aus einer theoretischen Neugierde. Es ist relativ offensichtlich, wenn dieser Film mit dem Zeitzeugen standardmäßig verknüpft ist, dass dann nicht nur das Konzept der doppelten Authentizität zum Tragen kommt, sondern dass dann doch immer ein Metanarrativ klar mitläuft. Also der Film positioniert sich recht deutlich und ist zumindest doch ein sehr streitbar durchregiert, also von der Regie her sehr streitbar durchgearbeiteter Film, und ich würde kurz gerne ein Statement haben, was der pädagogische Leitfaden sozusagen dieses Doppelkonzepts eigentlich ist.
Gehen wir gleich weiter, wenn das Mikro schon da hinten ist, an Herrn Ernst.
Ja, ich finde es nochmal wichtig, eine Prämisse zu hinterfragen, die Herr Hafts gesetzt hat, nämlich, dass Schüler sich nicht interessieren. Also ich finde es als Befund oder als Herangehensweise, als Ansatz schwierig. Und die Antwort darauf, sie müssen beeindruckt werden oder motiviert werden durch Beeindruckung. Mein Problem damit ist, dass damit eigentlich genau wieder eine Konsumentenrolle reproduziert wird, auch wenn man sagt, sie sind dann berührt und setzen sich damit tiefer auseinander. Und wir stellen das also auch in den Auswertungsbögen fest, dass sozusagen die Beeindruckung auf jeden Fall da ist, aber sozusagen kognitive Schlussfolgerungen teilweise sehr schief sind. Der andere Punkt, den ich da gerne machen würde, ich glaube, man darf weder Zeitzeugen noch einzelne Gedenkstätten überfordern mit Multiperspektivität oder mit Ansprüchen, was Vor- und Nachbereitung angeht, auch Lehrerinnen und Lehrer nicht. Aber ich glaube, eine Instanz wäre da zu stärken, nämlich die der außerschulischen Bildung. Dass solche Akteure eben eine Funktion haben, diese Orte zu kennen, Kooperationen aufzubauen und dann auch zu nutzen mit Gruppen und quasi als eine Schnittstelle in dieser Hinsicht zu fungieren.
Vielen Dank. Und dann komme ich hier vorne jetzt zu der letzten Frage. Und dann würde ich noch einmal sozusagen das Wort hier zurück aufs Podium holen. Und das vielleicht nicht nur Herr Harfst antwortet, sondern alle anderen. Klar, Sie haben das praktische Beispiel, wo sich jetzt so ein bisschen die Fragen darauf konzentrieren.
Ich arbeite als freie Ausstellungskuratorin und interessiere mich darum nicht nur dafür, wie Ausstellungen gemacht sind, sondern auch, wie sie von Besuchern aufgefasst werden. Zu Herrn Harfst wollte ich fragen, also selbst wenn Sie theoretisch davon ausgehen, dass man so Sachkenntnis und persönliche Erfahrung trennen kann, müssen Sie aber trotzdem vielleicht auf das, was Frau Zündorf eben nochmal angedeutet hat, damit umgehen, dass Authentizität, dass das eine Rezeptionshaltung ist. Also dass es eigentlich egal ist, wie gut der Zeitzeuge das Ihrer Ansicht nach macht, dass das aber für einen Besucher nicht erkennbar ist, wann er jetzt aus persönlicher Erfahrung spricht und wann mit Sachkenntnis. Und meine zweite Frage geht an Frau Demke. Wenn ich das in der Einführung richtig verstanden habe, waren Sie auch Zeitzeugin in Oxford. oder wurden da als solche betrachtet. Mich würde interessieren, ob Ihnen da anders begegnet wurde als in der deutschen Diskussion. Also weil das ja gestern auch sehr prägend nochmal war in unserer Diskussion hier, dass wir eigentlich dauernd nur von dem deutschen Kontext gesprochen haben.
Ja, vielen Dank. Und damit gebe ich jetzt erstmal zum Einstieg nochmal das Wort an Herrn Harfst, aber ich möchte auch die beiden Kollegen auch nochmal sozusagen zu einem Abschlussstatement bitten.
Ja, vielen Dank. Ja, ich versuche mich kurz zu fassen. Zunächst zum Begriff der Multiperspektivität. Es ist natürlich nicht etwa gar so, dass wir sie bewusst ausschalten. Aber ich denke, die Anforderung des Beutelsbacher Konsens muss man in der Tat ein wenig distanziert sehen, wenn man Gedenkstättenarbeit macht. Die Entstehungsgeschichte des Beutelsbacher Konsens Mitte der 70er Jahre ist eine spezifische, die speziell auf die Schularbeit bezogen war. Ich denke, Sie kennen die Geschichte auch der Entstehung dieses Konsens zwischen zwei radikal entgegengesetzten didaktischen Positionen und so etwas. Was bei uns in der Gedenkstättenarbeit multiperspektivisch ist, kommt gewissermaßen, wird mitgebracht, denke ich. Es ist zum einen die Position unterschiedlich motiviert oder unterschiedlich ausgestattet durch die Vorkenntnisse, die oder das unterschiedliche Interesse, was die Besucher mitbringen, was sich immer von dem unterscheidet, was sie von uns angeboten bekommen. Das ist sozusagen eine andere Sichtweise. Und während der Führung kommt natürlich auch immer der Aspekt der Verantwortlichen, also der Täter sozusagen in Hohenschönhausen zur Sprache. Welche Motivation hatten Sie? Was war das Motiv dafür, dass Sie sozusagen in dieser Funktion tätig gewesen sind und so weiter? Und in dieses relativ offene Führungskonzept, was eben Fragen provozieren soll, was nicht immer gelingt natürlich, fordert eben dazu heraus, dass sozusagen die Schüler oder die Besucher, nicht nur die Schüler, dass die Besucher von sich aus eben ihre Sichtweise mit einbringen und damit gewissermaßen den Weg öffnen zu den verschiedenen Diskussionsbereichen und zu den verschiedenen Belangen, die sozusagen mit dem Besuch verbunden sind. Also ich denke, wir können oder arbeiten sinnvollerweise mit dieser gewissen Distanz zu dieser sehr engen Fassung von multiperspektivisch, die ja nicht sein kann, dass man, wenn man eine Quelle hat, dieses Beispiel von Frau Demke war natürlich toll, das ist klasse, aber sowas lässt sich schlecht vorher organisieren und es ist sicherlich nicht sinnvoll, zum Beispiel während des Unterrichts eine Quelle von der Seite A und eine Quelle von der Seite B einfach so nebeneinander zu stellen und das dann sozusagen nach dem offenen Konzept auswerten zu lassen. Also da muss man sicher situationsabhängig die Diskussion offen sich entwickeln lassen und da entsteht dann in der Regel so etwas wie Unterschiedlichkeit und multiperspektivische Sichtweise der Dinge. Das ist das eine. Was die Fürsorge für die Zeitzeugen anbelangt, also wir Lehrer fanden das vor, als wir dort eingestiegen sind und haben natürlich im Zuge der Zeit auch durchaus mitbekommen, dass es da von verschiedenen Menschen Probleme gab. Es gibt natürlich Veranstaltungen für alle Zeitzeugen sozusagen, auch Beratungen für alle Zeitzeugen. Es gibt ja auch Mitarbeiter in der Gedenkstätte, die sich speziell mit den Zeitzeugen beschäftigen. Also unser Zeitzeugenarchiv ist da, glaube ich, eine sehr sensible Anlaufstelle für Menschen, die sozusagen Probleme mit der aktuellen Situation haben oder sich möglicherweise dafür interessieren, in Hohenschönhausen zu arbeiten. Natürlich ist die große Zahl, die ungeheuren Besuchermassen, sind nicht unbedingt das Instrument, um jetzt auf ganz sensible Art und Weise mit allen Beteiligten umzugehen. Wir müssen schon davon ausgehen, dass diejenigen, die sich für die Arbeit bei uns entscheiden, sozusagen sich hinreichend überprüft haben, um zu wissen, ob sie das leisten können. Und sie können ja jederzeit auch wieder aussteigen. Es gibt ja keinerlei Verpflichtungen. Wir haben heute Morgen ja gehört, wie sozusagen vielfältig sich die Motivation von Zeitzeugen zusammensetzen kann. Und das spielt natürlich in unterschiedlicher Mischung bei allen eine Rolle. Und das zu beurteilen muss, denke ich, auch jedem selbst überlassen bleiben, wenn es nicht ganz deutliche Hinweise gibt, dass da geholfen werden muss oder eingegriffen werden muss. Der Film, na ja, das ist natürlich auch weder für die Zeitzeugen noch für uns Lehrer so ganz überzeugend, was da transportiert werden soll. Es ist ein Faktum, was mit in die Arbeit eingeht, was wir in unseren Projekttagen zum Beispiel nicht benutzen. Also sowohl Projekttage als auch Seminare, die dreistündig sind, funktionieren ohne Film. Das ist eine ganz klare Entscheidung und auch eine, die wir sinnvoll finden. Wir haben Versuche gemacht, oder es gibt Versuche, sage ich mal ganz vorsichtig, sozusagen den Film oder Informationen aus dem Film einzubeziehen in die Arbeit im Anschluss, also in den Rundgang. Aber das ist natürlich, da wir dann direkt daran nicht beteiligt sind, an diesen Führungen, nicht so ganz einfach, das zu transportieren. Ich weiß, dass es aber einige Referenten gibt, die das tun, die sich darauf beziehen und das dann auch je nach Lesart sicherlich reflektieren und kritisieren oder wie auch immer damit umgehen jedenfalls. Das ist in der Tat eine seltsame oder kann als seltsame Einführung gesehen werden, wobei die Lehrer, die sich beschweren darüber, nicht zu uns kommen. Wir erleben immer nur Lehrer, die sich beschweren, wenn der Film nicht gezeigt wird. Also wobei das eher etwas über die Kollegen aussagt, denke ich. Vielleicht noch ein letztes. Okay, dann lasse ich es erstmal. Pardon.
Ich meine, es wird ja jetzt vielleicht auch dann demnächst eine Ausstellung in Hohenschönhausen geben und damit vielleicht auch das gesamte Führungskonzept nochmal überarbeitet. Wer weiß.
Ja, ich möchte kurz noch was sagen zu dem Punkt, ob Schüler überwältigt werden können. Man kann auf YouTube sehr schön gucken, was Jugendliche aus ihren Gedenkstättenbesuchen machen, wenn sie nämlich selber kleine Filme gedreht haben. Und ich will ganz kurz zwei Beispiele von meiner Meinung nach erfolgter Überwältigung, die dann entsprechend reproduziert wird, charakterisieren. Schüler, die Hohenschönhausen besucht haben, filmen den Einführungsfilm ab und leben ihn dann nach. Der Höhepunkt dieser sozusagen Inszenierung Schock Hohenschönhausen ist, dass die Gestalten der Schüler mit den Gefängniswänden verschmelzen und sich in ihnen auflösen. Das ist sozusagen Dokumentation mit, das ist ganz krass, ist die einzige Aussage. Die Wasserfolter-Element spielt eine zentrale Rolle. Kein Hingucken, worum ging es hier im Detail. Ein anderer Schülerfilm, die Trabi-Schrauber fahren zum DDR-Museum nach Pirna und da ist sozusagen ein Höhepunkt, dass die mit 95 Geborenen dann tatsächlich sagen, als es um das Zimmer geht, in der es um Jugend in der DDR geht, nu und da sahen wir, wie unsere Pioniere gelebt haben. So, die sind genauso überwältigt worden, wenn die von unseren Pionieren reden. Beides ist Überwältigung. Ein Unterschied, den sozusagen die außerschulische politische Bildung setzt, ist der Film über Hohenschönhausen, der ist preisgekrönt worden. Der Film der Trabi-Schrauber natürlich nicht. Ja. Also es gibt Überwältigung und was ich sagen will, ist, dass so sehr immer vom Beutelsbacher Konsens geredet wird, wenn man sich anguckt, welche gerade Internetangebote preisgekrönt werden, wenn sich die Interviews, die auf www.jugendopposition.de verfügbar sind und wie die aufbereitet sind, angucken, das ist alles erfordert sehr vielfältige, komplexe Übersetzungsleistungen, bevor man daraus Beutelsbacher Konsens gemäß politische Bildung machen kann. Ist aber finanziert von einer Einrichtung, die sagt, also wir fördern Beutelsbacher Konsens, ist Preisträger. Also was ich sagen will, Bezugnahme auf den Beutelsbacher Konsens wird nicht belohnt und wird auch dadurch erschwert. So, und ganz kurz noch zu der Frage selber. Also als Studierende in England bin ich gefragt worden, als Zeitzeugin, und ich habe vielleicht drei Punkte benennen. Das war in den 90er Jahren ganz ausgeprägt, was es tendenziell noch ein bisschen gibt, dass im deutsch-deutschen Dialog immer ganz schnell Erfahrungen verglichen wurden. Wenn man gesagt hat, in der DDR, in der Schule, das war repressiv, kam so, ja, aber bei mir in München, mein furchtbar rechter Gymnasiallehrer, sofort, immer alles wurde aufgerechnet. Und in England habe ich erlebt, dass die sagten, mein Gott, du bist in einer Diktatur zur Schule gegangen. Schrecklich, ja? Ich hatte es so gut hier, erzähl mal, wie das war. Und damit war eine Position gesetzt, aber auch eine Neugier und ein offener Gesprächsraum. Eine andere Beobachtung dort fand ich ganz interessant, Umgang mit Geschichte, dass das Thematisieren von Emotionen kein Tabu war. Das ist jetzt nicht Zeitzeugenschaft, aber ich fand das ganz spannend, als wir dort deutsche Geschichte hatten, Holocaust. Irgendwann ging ich durch die Bibliothek und da kam eine Kommilitonin an mir vorbei und sagte, also weil ich ging zum Bad und sagte, gehst du auch heulen? Und ja, klar, es lag beim Thema nahe, das war nicht tabu. Und was wirklich interessant war, ist, die haben halt verschiedentlich Studierende, die im Ostblock aufgewachsen sind, zu Zeitzeugengesprächen eingeladen. Und damit waren unterschiedliche Rollen vorgegeben, deren Bedeutung aber nicht offen lag. Dass sich dann plötzlich zum Beispiel in der Diskussion ergab, dass die Frau, die in der Sowjetunion aufgewachsen war, da war zum Beispiel eine Frage nach dem Bildungssystem, und ergab sich in dem Gespräch, dass eine Dimension, nämlich war das Bildungssystem militarisiert, diese gleiche Dimension extrem unterschiedlich bewertet wurde. Und die Frau aus der Sowjetunion immer sagte, ach nein, das war doch eigentlich toll. Ich meine, als Frau mal schießen lernen, das ist doch auch immer raus aus den Geschlechterrollen. Ich fand das eigentlich toll. Und ich saß dann so, um Gottes Willen, ich hatte immer so einen Schiss bei diesen ganzen Sachen. Ich fand das furchtbar. Und dann hat die gesagt, naja, aber in Physik und Mathe spielte das ja alles gar keine Rolle. Und ich so, doch, wir haben in Mathe berechnet, ballistische Flugbahnen in Physik, wie doll die Bomben explodiert. Und plötzlich tat sich auf, dass da zwei Personen ein gleiches Phänomen extrem unterschiedlich bewertet haben. Das hätte nicht auf Bestellung abgefragt werden können, und das hat sich aufgetan, weil wir wussten, wir werden unterschiedliche Positionen haben, aber wir wussten nicht welche. Okay.
Vielen Dank, und das ist nicht das letzte Wort.
Ja, vielen Dank. Ja, von Elena Demke ist gesagt worden, sie hätte in Leipzig studiert oder aufgewachsen und in Oxford studiert. Ja, ich bin in Bayern aufgewachsen, habe dort auch studiert, komme aus Nürnberg und war 1968 Zeitzeuge, als der erste FC Nürnberg deutscher Meister wurde. Seitdem bin ich Fan des ersten FC Nürnberg. Das ist eine große Herausforderung, wie man sich vielleicht denken kann, weil zwischenzeitlich war der erste FC Nürnberg in der dritten Liga, und damals machte ich mich vor meinen Schülern immer lächerlich. So, das klingt jetzt wie ein Scherz, ist es zum Teil vielleicht auch, aber ich möchte damit ein Plädoyer verbinden. Wenn wir über Zeitzeugen sprechen, sprechen wir immer von Zeitzeugen, die verbunden werden mit einer Opfererfahrung. Und die Auseinandersetzung mit Zeitzeugen, mit einer Opfererfahrung, stellt an die Arbeit mit Zeitzeugen ganz besondere Herausforderungen. Vielleicht ist es durchaus sinnvoll für Bildungsprozesse und für Bildungsprozesse, die vielleicht auch mit Kontroversität arbeiten, nicht immer auf diese Art von Zeitzeugen zurückzugreifen, sondern eben auch Zeitzeugen gewissermaßen, die etwas berichten können aus weniger spektakulären Zusammenhängen. Das, denke ich, wäre eine Öffnung, weil die Arbeit mit Zeitzeugen ist, finde ich, immer ausgesprochen normativ und moralisch belastet, und vielleicht könnte man da etwas mehr Raum sich verschaffen. Das Zweite, Frau Bertram hat vorgeschlagen, ja, die Gedenkstätten mögen doch Vor- und Nachbereitungsmaterial erstellen. So, das wird zum Teil gemacht hier in Berlin, zum Teil unter Beteiligung der Institution, die ich hier vertrete. Das wird manchmal erfolgreich gemacht und manchmal nicht erfolgreich gemacht. Ich sage mal ein Beispiel, wo es nicht ganz so erfolgreich war, und das, Carsten, du verzeihst mir, wenn ich da nochmal darauf eingehe. Also wir haben, das LISUM hat 2004 in ungefähr eine Handreichung gemacht, gemeinsam mit der Gedenkstätte Hohenschönhausen. Das war kein leichtes Zusammenarbeiten, und am Ende ging es dann gewissermaßen um die Frage des Vorworts. Ja, was soll also in dem Vorwort stehen? Und da hat der damalige stellvertretende Leiter der Gedenkstätte Hohenschönhausen, Herr Reibrich, vorgeschlagen, man möge doch in diesem Vorwort den Begriff Konzentrationslager unterbringen. Und das war dann für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, also Herr Reibrich, bei aller Kollegialität, wenn das passiert, löse ich die Verbindung auf, und das Projekt ist gestorben. So, ich sage das jetzt nicht, um gewissermaßen noch einmal mich kritisch von Hohenschönhausen abzugrenzen, sondern ich sage das als ein Exempel, dass es durchaus unterschiedliche Auffassungen gibt, was denn also unter Lernen verstanden werden soll in den Gedenkstätten und in der Fachdidaktik und auch in der Fachwissenschaft. Das heißt, es ist nicht immer ein sehr einfaches Unterfangen. Drittens, ich kenne Carsten Haas sehr lange, schätze ihn, und ich mag ihn auch sehr gerne, und ich bedauere immer wieder, dass Carsten Haas auf solchen Podien sitzt und den Boomern abgeben muss. Und ich würde mir doch sehr wünschen, dass in der Zukunft diejenigen, die diese Konzepte politisch verantworten, einmal auf solch ein Podium setzen und sich dazu stellen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Die ganze Tagung ging natürlich nicht nur um Zeitzeugen, die Opfer in Gedenkstätten, Opfer in Gefängnissen waren, sondern um verschiedene Arten von Zeitzeugen und es ging auch um verschiedene Funktionen von Zeitzeugen. Das will ich jetzt hier gar nicht zusammenfassen, weil ich habe das große Glück, dass das jemand anders jetzt machen wird. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, wie wir jetzt diesen breiten Fächer von verschiedenen Themen, die wir alle angesprochen haben, jetzt präsentiert werden. Ich bedanke mich aber vorerst noch einmal bei den Podiumsdiskutanten hier und für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.